Worauf wartest du in der Adventszeit? Wartest du auf die Schönheit der Situation, auf prächtige Traditionen, Zeremonien, eine heimliche Stimmung? Oder wartest du auf den Inhalt des Wortes Gottes, das sich in deinem Leben bewahrheiten soll, dass es in deinem Leben zur Geltung kommen soll, dass du nicht nur äußerlich dich darüber freust, dass damals so ein schöner Moment war, als Jesus Christus zur Welt kam, sondern dass du vor Augen hast und danach gierst, dass Jesus Christus in deinem Leben zur vollen Ausstrahlung kommt. Ja, wahrscheinlich ist das Zweite bei den meisten eher theoretisch so. Wenn wir drüber nachdenken, bejahen wir das natürlich. Aber wir haben es nicht immer so vor Augen. Aber dieses vor Augen haben oder nicht vor Augen haben, hat eine große Relevanz. Und wir werden das sehen in der Geschichte, die wir uns heute anschauen, aus dem Volk Israel, was es ausmacht, wenn man Gott als König heransehnt oder eigentlich nicht so wirklich. Wir haben heute in unserer Predigtreihe 1. Samuel 15 und lasst uns da die ersten drei Verse lesen und wir werden Stück für Stück das ganze Kapitel durchgehen. Da heißt es so: Samuel aber sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Heerscharen: Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. So siehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat, und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Wir erinnern uns, das Volk Israel, das von Gott begnadigte Volk, es wurde auf ein Königreich vorbereitet. Der König hätte von Gott eingesetzt werden sollen und hätte ein Diener Gottes für sein Volk sein sollen, der Gottes Wort in- und auswendig kannte und der das Volk zum König aller Könige führen sollte. Quasi ein Vasall, der seinem Lehnherrn in allem die Treue hält. Und wir erinnern uns in der letzten Predigt über 1. Samuel 8, das Volk wollte aber lieber eine Monarchie wie die Heiden um sie herum haben. Obwohl sie erlebt hatten, dass Gott der Herr in Israel war, dass Gott sie auch ohne einen irdischen König beschützen konnte und befreien konnte von ihren Feinden. Als Beispiel: Die Philister greifen das Volk Israel an und das Volk hat ein Problem zu widerstehen und holen die Bundeslade aufs Schlachtfeld. Und die Bundeslade wird von den Philistern gekapert, mitgenommen. Und Gott zeigt den Philistern, wie er den Sieg über die Philister gestaltet, wie er für sein Volk eintritt. Er hat dem Philistervolk ganz deutlich gezeigt, dass er als Gott für sein Volk kämpft. Nicht mit der militärischen Schlacht sollten sie glänzen, sondern sie würden siegen, weil Gott die Philister schlagen würde. Als sie die Bundeslade zu sich geholt hatten, musste der Gott Dagon, der Götze von den Philistern, eins ums andere Mal eine buchstäbliche Niederlage erleben. Und alle haben verstanden, hier ist ein Gott am Werk. Und sie haben mit großer Niederwerfung und ganz kostbaren Geschenken diese Bundeslade wieder zurückgeschickt. So eine Demütigung hätten die Philister nie von sich aus akzeptiert, wenn sie einfach nur militärisch besiegt worden wären. Das hat Israel alles gesehen, hat das alles erlebt, hautnah, was ihr Gott für ein Gott ist. Aber sie wollten, die Ältesten Israels wollten lieber einen König, einen irdischen, einen menschlichen König, der für sie die Schlachten führt. Und der sollte ihr Ruhmträger, ihr Würdenträger werden. Ja, jetzt hier in 1. Samuel 15 sind wir schon an einer Stelle in der Geschichte, wo das Volk diesen König, diesen begehrten König bekommen hatte. Den hochgeborenen Saul von Kisch, Abiel, Zeror, Bechorat und Afia. Also ein stattlicher und ein sehr schöner Mann. Ein Kopf größer als das ganze Volk. Also der musste jetzt die Übersicht haben. Ja, und dieser Saul, er führte Kämpfe gegen die Feinde Israels. Eine ganze Menge Kämpfe führte er erfolgreich an und verhalf Israel jedes Mal zum Sieg. Und jetzt kommt Gottes Sprachrohr, Samuel, der Prophet Samuel, zu Saul, zu dem König Saul und erinnert ihn hier daran, wer ihn als König eingesetzt hat. Nämlich, dass Gott hier der Herr der Heerscharen ist. Gott hatte allein die Macht und die Autorität, den Saul einzusetzen. Und daran sollte sich dieser König Saul erinnern. Und aus dieser Perspektive heraus, aus diesem Rahmen heraus, gibt Gott dem Saul einen Auftrag, nämlich die vernichtende Strafe an dem Volk Amalek auszuführen, weil das Volk Amalek sich gegen Gott versündigt hat. Und Gott, der höchste Richter, hat ein Urteil gefällt. Und er möchte, dass Saul jetzt der Scharfrichter ist, der dieses Urteil ausführt. Und er soll die Todesstrafe an dem ganzen Volk und an allem, was das Volk hat, ausführen. Und Gott konkretisiert das hier nochmal im Detail, damit auch wirklich unmissverständlich klar ist, dass auch alles gemeint ist. Die Strafe soll wirklich vollumfänglich sein, weil eben dieses Volk Amalek sich gegen Gott, ihren Schöpfer, aufgelehnt hat. Und sie haben sich gegen Gott gestellt, als Gott gerade dabei war, das Volk Israel nach Kanaan hineinzuführen. Die Botschaft hier in diesem Abschnitt ist es, dass Gott als König Jahwe auftritt und Saul klar macht, du bist mein Vasall. Du musst tun, was ich dir sage. Ich erteile dir einen Befehl und den will ich umgesetzt haben. Saul hat hier nichts zu interpretieren. Er hat einfach zu gehorchen. Okay, der Auftrag ist schon hart. Aber die Verantwortung für diesen Auftrag, die liegt bei dem König aller Könige, bei dem Schöpfer der Menschheit, der richtet nach seinem Wort. Und Saul soll seine Untergebenen also einfach nach Gottes Wort befehligen. Du und ich, kennen wir das nicht? Wir lesen oder wir hören die Bibelworte und sie sprechen so klar in unser Leben hinein. Die Aufforderung Gottes ist unmissverständlich. Vielleicht, wenn wir in der stillen Zeit sind. Vielleicht, wenn wir in einem Gottesdienst sitzen, einer Predigt zuhören. Oder wenn wir uns Zeit nehmen, Gottes Wort zu studieren. Und warum zögern wir dann noch, wenn alles so klar ist? Du überlegst, ob das nicht vielleicht doch etwas milder oder abgeschwächter zu verstehen sein könnte. Ein bisschen uminterpretieren, damit es nicht ganz so radikal wirkt. Okay, dann machen wir eine Ausnahme. nächstes Mal ist die Situation vielleicht ein bisschen einfacher, das anzuwenden. Dann sehen wir mal ein bisschen drüber hinweg, machen das diesmal nicht so ganz genau. Aber seien wir doch ehrlich. Gott ist es doch, der durch sein Wort spricht. Oder? Und somit dürfen wir es einfach befolgen. Gott wird die Verantwortung für sein Wort, für das Ergebnis, das durch den Gehorsam gegenüber seines Wortes übernehmen. Wir dürfen als seine Diener, als seine Knechte, als seine Kinder einfach folgen. Ja, das hätte Saul hier auch besser mal so verstehen sollen. Lesen wir weiter, Vers 4 bis Vers 9. Da bot Saul das Volk auf und musterte sie bei Telaim, etwa 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und Saul kam zu der Stadt Amaleks und legte einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geht fort, weicht, zieht weg aus der Mitte der Amalekiter, damit ich euch nicht mit ihnen aufreibe. Denn ihr habt Gnade bei allen Kindern Israels erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. So zogen die Keniter aus der Mitte von Amalek weg. Da schlug Saul Amalek von Hevila an bis nach Schur, das östlich von Ägypten liegt. Und er nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war. Und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. Ja, Saul mobilisiert sein Heer und besiegt die Amalekiter wie gewohnt auf voller Länge. Aber, einen Teil von Gottes Befehl deutet er um. Nein, er befolgt ihn schlicht nicht. Kennst du das? Du bekommst von deinem Chef oder von deinen Eltern, von deinem Lehrer etwas aufgetragen, findest das aber nicht so optimal und entgegnest mit deiner Version. Und du wartest nicht auf Genehmigung, sondern führst direkt deine Version aus. Zum Beispiel bei den Kindern. Die Mama sagt, räum bitte die Küche auf. Du? Nein. Hans Wurst ist dran. Und du verschwindest im Glauben darauf, dass deine Version jetzt gültig ist. Genauso hat es König Saul und auch das Volk gemacht. Gott sagte, vollstrecke den Bann an allem, was er hat und schone ihn nicht. Was macht Saul und das Volk? Den Amalekiterkönig Agag verschone ich. Und das Volk vom zweiten Wurf und die Mastschafe und auch alles sonst, was wertvoll ist, das verschone ich. Er führt nur einen Teil des Befehls aus. Den anderen Teil, den behandelt er nach seiner eigenen Version. Saul respektiert Gottes klares und unmissverständliches Wort nicht. Er handelt so, als würde Gottes Wort fehlerhaft sein, als wäre es nicht zu Ende gedacht von Gott. Saul stellt Gott hier wie so ein dummer Jan dar, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und Saul verachtet damit Gottes gesamten Plan, nicht nur einen Teil. Wenn Bauarbeiter eine Brücke über ein Tal nicht vollständig zu Ende bauen, dann ist die ganze Brücke wertlos und nicht nur der Teil, der nicht gebaut wurde. Und mit diesem Teilgehorsam hat Saul ganzen Ungehorsam geleistet. Er ist nicht nur ein bisschen ungehorsam, sondern er schmäht seinem Gott. Er hat seinen Oberkönig heftig in Schande gebracht. Er hat gezeigt, dass auch er keine Königsherrschaft Gottes über Israel befürwortet. Er zeigt damit im Ergebnis seine Verachtung von Gott. Das ist das, was praktisch am Ende rauskommt. Aber schauen wir mal, wie Saul damit umgeht. Wir lesen weiter ab Vers 10. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und es wurde dem Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Danach hat er eine Schwenkung gemacht, ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Samuel aber sprach, und was ist das für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren und Brüllen von Rindern, das ich da höre? Und Saul sprach, man hat sie von den Amalekitern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An dem Übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete dem Saul, halte still, und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Da sprach er zu ihm, rede. Und Samuel sprach, ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels und der Herr salbte dich zum König über Israel? Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht? Sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit dem Titel Fromme Ausreden sind Selbsttäuschung und Maskerade des Egos. Es ist kaum zu fassen, wie dreist Saul hier gegenüber Gott ist. Erst wendet er sich durch seinen Ungehorsam von Gott ab und dann ist er noch stolz darauf und baut sich ein Denkmal für seinen Erfolg. Ja, er hat durch das Verschonen von allem Wertvollen ja ganz schön viel Reichtum angesammelt. Da kann einem der Ruhm ja schon zu Kopfe steigen. Und außerdem hält er ja einen feindlichen König in seinem Gewahrsam. Das zeugt ja auch sowas von strategischer Überlegenheit und von Macht. Ach, König Saul, Gott sieht das ganz anders. Aber wisst ihr, das interessiert den Saul gar nicht. Er sieht seine Version der Kriegsausführung als absolut richtig an, als sinnvoll an. Er zuckt vermutlich noch nicht mal mit den Wimpern, als er Samuel mit dem frommen Spruch begrüßt. Gesegnet seist du von dem Herrn. Okay, vielleicht meint er das nicht böse. Vielleicht denkt er wirklich, es ist so okay, wie er das macht. Vers 13 sehen wir, dass Saul irgendwie so eine heilige Überzeugung davon hat, dass er in Gottes Sinn gehandelt hat. Was? Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Was willst du? Ist doch alles okay. Mach mal halblang hier. Und Samuel, er bringt das laute Blöken der Schafe und das Brüllen der Ochsen als Beweis des Ungehorsams. Lass uns an dieser Stelle einmal innehalten und kurz selbst reflektieren. Was machst du eigentlich, wenn dich jemand aus deiner heiligen Vorstellung aufweckt, dass du nichts falsch gemacht hast? Und jemand dir sagt, doch, schau doch mal. Wie reagierst du dann? Saul, er kommt nicht zur Einsicht. Saul verstrickt sich hier weiter in Lügen. Man hätte die Tiere hierher gebracht, also jemand, nicht er. Und das Volk hätte die besten Tiere verschont, wieder nicht er. Ach, und übrigens, die Tiere wären auch für den Opferdienst für Gott bestimmt. Aber an dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Also da haben wir genau das getan, was Gott wollte. Seine Rechtfertigung, die strotzt vor Selbstgerechtigkeit. Samuel, er erinnert den Saul nochmal an den ganz klaren Befehl Gottes und daran, dass er immer noch Gültigkeit hat. Er erinnert ihn an seine Königseinsetzung. Damals war er ganz demütig. Saul, was ist aus dir geworden? Warum hast du Gott, warst du Gott nicht gehorsam? Warum warst du ungehorsam? Oder mit meinen Worten, warum hast du nicht einfach das getan, was Gott sagte? Warum hast du die Verurteilung Amaleks vom höchsten Richter nicht respektiert? Warum hast du dich an dem Gebannten vergriffen und denkst auch noch, es wäre gut für Gott? Wie kannst du so eine Version von deiner Selbstgerechtigkeit haben? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. In Vers 20 sehen wir, Saul verstrickt sich noch weiter in die Lüge der Selbstgerechtigkeit. Er wiederholt, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht. Was willst du eigentlich von mir? Und interessanterweise, ich habe diese Worte in den Ohren, also die habe ich zu meinen Lebzeiten schon oft gehört. Die Situation ist so aktuell wie auch damals. Das spiegelt so viele Situationen im Leben von uns Menschen wider. Saul meint, das Volk hat doch von der Beute genommen. Und auch noch, um Gott zu opfern. Es wird alles fromm und gerecht geredet. Das Gespräch eskaliert am Ende so weit, dass Samuel diese berühmten Worte sagen muss. Merkt ihr, Gehorsam ist Gott wichtiger als Opfer. Und auf ihn zu hören ist mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für Gott eine Sünde wie die Zauberei und Auflehnung gegen ihn so schlimm wie der Götzendienst. Wir sehen hier, fromme Ausreden machen die Sache nicht besser. Sie maskieren nur das Ego von Saul. Sie sind eine reine Selbsttäuschung. Aber Gott, er duldet keine kreative Abwandlung seiner Worte, wenn er nach Gehorsam verlangt. Und das auch heute genauso im 21. Jahrhundert. Wenn du versuchst, Gott irgendwie mit religiösen Tricks und frommen Beschreibungen oder Erklärungen auszutricksen oder ein Schnippchen zu schlagen, muss ich sagen, hast du dich geschnitten. Gott akzeptiert keine Kompromisse. Er verlangt vollkommene Hingabe an ihn. Und jetzt sei ehrlich zu dir selbst. Gibt es Dinge in deinem Leben, die Gott dir aufträgt, loszulassen? Und du hast vielleicht noch den einen oder anderen heimlichen Agag bei dir, den vermeintlichen Gewahrsam? Oder kann es sein, dass du manchmal bestimmte Dinge opferst, um am Ende dadurch irgendwie gut dazustehen, anstatt dich Gott ganz hinzugeben? So Stellvertreter Hingabe, dass es halt irgendwie noch gut aussieht. Stell dir einfach die Frage, ob dein aufgeopfertes Leben ein echtes Zeichen deines Gehorsams gegenüber Gott ist oder eben doch nur ein Weg, dich auf fromme Weise zu profilieren. Gott sieht problemlos hinter die Maskerade. Gott sieht ganz genau, was da ist. Er lässt sich von frommen Floskeln und scheinheiligem Eifer nicht blenden. Er sieht ganz klar, ob wir im verdeckten Ungehorsam oder im aufrichtigen Gehorsam leben. Und damit kommen wir zum letzten Punkt der Predigt, in den Versen 24 bis 35, die ich überschrieben habe mit Ungehorsam, Trennt von Gottes Segen und Bestimmung. Lass uns diese Verse lesen. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen. Und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen. Da ergriff er ihn beim Zipfel seines Obergewandes, sodass dieser abriss. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, der etwas bereuen müsste. Er aber sprach: Ich habe gesündigt, nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinem Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Samuel aber sprach: Bringt Agag, den König von Amalek, zu mir her. Und Agag kam gebunden zu ihm, und Agag sprach: Fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Samuel sprach: Wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter ihrer Kinder beraubt werden vor allen Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog in sein Haus hinauf nach dem Gibea Sauls. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, denn Samuel trug Leid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Wir sehen, als Samuel oder nachdem Samuel ganz klar und deutlich dieser Selbstgerechtigkeit von Saul widerstanden hat und deutlich aufgedeckt hat, dass er immer noch im Ungehorsam steht, dass er seine Scheinheiligkeit entlarvt hat, da kommt Saul zu dem Punkt, dass er seine Sünde erkennt. Aber er sieht sich immer noch nicht als Verursacher. So ganz vor Gott möchte er nicht kapitulieren. Ein vollumfängliches Geständnis? Nein. Die anderen haben doch auch Schuld. Saul ist nicht bereit, sein Gesicht zu verlieren. Schon gar nicht vor allem. Er hat das Opferritual ja schon vorbereitet. Die gestohlenen Schafe und Rinder sind hergebracht. Alle warten jetzt auf Samuel. Aber der geht einfach. Samuel ist mit dieser oberflächlichen Umkehr nicht einverstanden. Aber Saul ist es zu peinlich, dass das ganze Volk öffentlich mitbekommen könnte, dass Samuel sich von ihm abwendet. Da könnte man ja schlussfolgern, dass da irgendwas nicht stimmt. Deshalb greift er so energisch nach Samuel, dass ihm ein Stück von seinem Mantel abreißt. Und das bringt Samuel dazu, diese verurteilende Wahrheit über Saul noch etwas deutlicher auszusprechen. Er sagt, Gott hat dir das Königreich weggenommen. Und es wird ein anderer bekommen. Jemand wird es bekommen, der nach dem Herzen Gottes leben wird. Jemand, der Gottes Königsherrschaft über sich annehmen wird. Und Samuel sagt auch dem Saul direkt, versuch gar nicht erst, Gott umzustimmen. Gott ist nicht beeinflussbar wie Menschen. Er ist Gott. Er bleibt seinem Vorsatz treu. Und hier haben wir eine Stelle, die theologisch ein paar Fragen aufwirft und manche so ein bisschen ins Straucheln verleitet. Weil Gott sagt hier, es gereute ihn, an dieser Stelle Vers 29 sagt er, es reut ihn nicht, Gott ist nicht ein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Aber in Vers 11 sagt Gott, es reut mich, dass ich König Saul zum König gemacht habe. Und in Vers 35 sagt er auch, den Herrn reut es, dass er Saul zum König gemacht hat. Wie ist das hier übereinander zu bringen? Das hebräische Wort, das hier für reuen oder mit reuen übersetzt wird, das kann auch bedeuten bedauern oder Mitleid haben. Und wenn wir den Grundsatz von Gottes Eigenschaft stehen lassen, dass er unveränderlich ist und dass er souverän ist und dass er niemals seinen Plan ändern muss, wenn sich die Geschehnisse auf der Welt hier so entwickeln, dann müssen wir sagen, dass hier in der Bibel, wenn es steht, dass Gott etwas reut, es auf keinen Fall bedeutet, dass Gott einen Fehler gemacht hat oder dass Gott irgendwie seine Meinung aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern müsste, wie es bei Menschen der Fall ist. Nein, vielmehr drückt es aus, dass Gott hier gefühlvoll auf die Handlungen der Menschen reagiert und dabei Trauer und Bedauern zeigt, dass dieser Mensch sich so verhält, ist wirklich bedauernswert. Es ist wirklich traurig. Es bedeutet hier, dass es Gott reut, dass Gott es bedauert oder missbilligt, dass Saul das Königtum weiter behält. Es heißt nicht, dass Gott nicht wüsste, dass Saul so handeln würde, sondern es zeigt, dass Gott schon einen Nachfolger geplant hatte und somit seinem Volk einen König geben würde, der tatsächlich nach seinem Gesetz handeln und leben würde. Und Samuel zeigt hier auch in Vers 29, dass Gott sich weder durch die ganzen Kriegserfolge, die Saul bzw. Israels durch Sauls oder Israels Erfolge entstanden ist, dass Gott sich durch diese Kriegserfolge nicht blenden lässt oder dass Gott sich davon abbringen lassen würde, dass Saul vielleicht doch nicht vom Königsthron gestoßen würde. Nein, Gott bleibt hier der Handelnde in der Geschichte Israels. Also muss Samuel das Strafgericht Gottes an Agag, dem Amalekiter, zu Ende bringen. Geschwister, es ist immer so. Ungehorsam trennt von Gottes Segen und von seiner Bestimmung. Wenn du nicht im aufrichtigen Gehorsam gegenüber Gottes Wort lebst, kannst du keinen Segen von Gottes Gegenwart empfangen. Jesus selbst, er sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer getrennte Wege von Gott geht, kann nicht in Gott sein. Wenn du also dein Leben unabhängig von Gott oder in Eigenregie lebst, gibt es nur einen Weg in die Vergebung: Buße. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 lesen wir: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. In 1. Johannes 1, Vers 9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn ja zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Saul hat diesen Weg gewählt, zu lügen. Aber dir möchte ich Mut machen, dass du ehrlich zu dir und zu Gott bist. Sei aufrichtig und begib dich ganz in den Gehorsam Gottes. Und du wirst sehen, Gott lässt sich nicht lumpen. Er sorgt für den Sieg über die Sünde. Im Psalm 40, Georg hat es schon vorgelesen, da sagt der Psalmist über Gott: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Ohren zum Hören aber hast du mir bereitet. Anstatt gehorsam zu sein, irgendwelche Opfer oder Gaben zu bringen, ist sinnlos, weil sie vor Gott nichts bewirken. Sie können nicht stellvertretend sein für deinen Gehorsam. Du kannst Gott nicht Alternativen bringen zu dem, was er von dir verlangt. Du kannst nur dich selbst hingeben, voll und ganz. Und wenn du das nicht willst, wird Gott keine Alternativen akzeptieren. Das haben wir bei Saul ganz deutlich gesehen. Was Gott dir gibt, das sind Ohren zu hören, ein Herz zu gehorchen. Ich schließe die Predigt ab mit Versen aus Matthäus 16, Vers 24 und weiter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn mir jemand nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen und zum Schluss noch beten. Herr, wir haben an Saul gesehen, was für eine Tragödie es ist, wenn ein Mensch deine Königsherrschaft nicht akzeptiert, wenn er sie weder erwartet noch duldet, sondern versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, selbst Herr zu sein, selbstbestimmt zu leben, das Ganze dann noch fromm einzukleiden. Ach Herr, du weißt, wir sind genauso Menschen wie Saul, die angefochten werden, auch das eigene Ego zu streicheln und Dinge schöner hinzustellen, als sie sind, dass wir genauso versucht sind, wenn wir sündigen, das zu kaschieren und irgendwie schön zu reden, irgendwie doch uns einzubilden, dass wir ja irgendwie doch noch gehorsam sind. Wir versuchen, die anderen davon zu überzeugen, dass wir nicht falsch liegen. Ach Herr, gib Gnade, dass wir aufrichtig sind vor uns selbst und vor dir. und dass wir motiviert sind, gehorsam zu sein, voll und ganz dir zu folgen, uns dir ganz hinzugeben und der Versuchung widerstehen, irgendwelche religiösen Dinge vorzuschieben und uns damit zu beschwichtigen. Herr, bewahre uns vor Selbstbetrug und gib uns ein reines, wachsames, ehrliches Herz vor dir, einen demütigen, zerschlagenen Geist, damit du Gnade gibst. Amen.